Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Podcast von uns Junghandwerker Mission Handwerk. Heute haben wir ein ganz tolles Thema mit einem Gast, also mit einer Organisation, die schon einmal bei uns war. Und zwar geht es heute um Handwerk mit Haltung, gemeinsam gegen Vorurteile. Und wer ist da der bessere Gesprächspartner als Forum Prävention? Deswegen freuen wir uns heute riesig, dass wir sogar zwei da haben. Einmal die Evi Blohner. Hallo, Christi.
Hallo.
Und einmal in Alex Giovanelli.
Hoi.
Zusammen werden wir heute ein bisschen darüber reden, welche Vorurteile es in Handwerk gibt, explizit hauptsächlich über die Themen Catcalling, Lookismus und Bodyshaming. Und da meine erste Frage schon, wieso ist es wichtig, dass wir heute darüber reden?
Und da kommt schon die erste lange Antwort, wenn ich darf. Ich glaube, das betrifft, und da möchte ich jetzt vielleicht auch ein bisschen eine Klammer auf, denn das betrifft gar nicht so sehr das Thema Handwerk, beziehungsweise es betrifft das Thema Handwerk genau wie alle anderen Berufsgruppen und die Evi. Und wir haben uns in der Vorbereitung auch umgeschaut und haben gesagt, so, da können wir uns selber nicht ausnehmen. Nicht, wenn es um so Diskriminierungsthemen geht, wie Bodyshaming, wie Lookismus, wie Catcalling, gibt es viele Berufsgruppen, die in irgendeiner Form anfällig sein.
Ja, genau. Eigentlich ist es zu jeder Zeit und an jedem Ort wichtig, darüber zu reden, weil es eigentlich jeden von uns mehr oder weniger betrifft. Und dann seien wir froh, wenn wir heute mit dir darüber reden können.
Mhm. Die Wörter sind jetzt ja nicht vielleicht in alle geläufig. Ihr selber bei Abora ein bisschen nachschauen müsst. Wenn wir gerne darüber reden, verstehen wir gleich, von was wir reden. Aber allein noch mal kurz zu Anfang. Können wir kurz darüber reden, was die Wörter heißen? Und fangen wir vielleicht mit Catcalling an. Was ist denn das überhaupt?
Also Catcalling ist so das typische Nochenpfeifen auf der Straße, was man kennt. Oder also, wenn ich durch die Stadt gehe und irgendein Kommentar nachgerufen wird. Das ist meistens verbunden mit der Sexualisierung. Mhm. Dementsprechend sind meistens Frauen betroffen davon.
Aber nicht leih.
Nicht leih, ja, das ist wichtig. Und ja, eine Form von Diskriminierung, weil Menschen einfach, weil sie so sein, wie sie sein und durch die Stadt gehen, werden sie halt nachgepfiffen oder wird ihnen was nachgeschrien, einfach gleich, weil sie so sein, wie sie sein, während andere das vielleicht nicht so erleben.
Da ist ja ein Paradebeispiel in den Filmen, wo die Handwerker auf der Baustelle sitzen und danach geht der junge Gitsch vorbei und dann pfeifen sie ja alle nach. Ist das aber schon leid bei den Gitschen so oder erlebt man das auch in anderen Bereichen?
Wie wir eh schon gesagt haben, also das kann Männer genauso betreffen und ja, das ist vielleicht so ein bisschen ein Bild, das wir alle kennen, einfach weil es medial so transportiert ist. Der Handwerker, der auf der Baustelle pfeift. Aber ich glaube, es gibt ganz, ganz viele andere Alltagssituationen, wo junge Frauen oder junge Männer mit solchen Themen und nicht leih, dann jetzt vielleicht so, und das war jetzt gerade vielleicht mein Stereotyp im Kopf, aber das kann alle Altersgruppen betreffen, dass sie irgendwie in irgendeiner Form mit Catcalling zu tun haben, dass ihnen quasi nachgepfiffen, nachgerufen wird.
Catcalling ist für mich eigentlich ganz ein geläufiger Begriff, auch unter meinen Freundinnen diskutiere ich ganz viel drüber. Was nicht so geläufig Begriff war Lookismus. Was ist Sell? Also, um was handelt sich Sam?
Also, Lookismus bedeutet, dass Menschen aufgrund von ihren Ausschauen bewertet werden oder dass quasi dieses Werten übers Ausschauen ausgeht und quasi in Wert von Mensch dann definiert. Möchtest du noch was ergänzen?
Ja, praktisch, dass ich anhand von dem, was ich sehe, vielleicht auf die Persönlichkeit schließe oder auf bestimmte Merkmale, die eigentlich nichts mit dem Ausschauen zu tun haben, schließe, einfach gleich, weil ich den Menschen anschaue.
Aber ist da vielleicht ein konkretes Beispiel, dass wir uns das besser vorstellen können?
Ja, ganz gern. Ich mache zwei, weil Lookismus wird allem verbunden oder oft verbunden, wenn wir mit jungen Menschen oder auch mit Lehrpersonen oder mit Erwachsenen, Interessierten darüber reden, dann ist oft das Gefühl da, Lookismus betrifft Menschen, die vielleicht nicht gewisse Schönheitsideale entsprechen, aber es passiert auch, wenn Menschen als besonders attraktiv gelten. Ich mache jetzt folgendes Beispiel, also eine nicht besonders attraktiv geltende Person kriegt eine Arbeit nicht, weil, wie gesagt, Menschen so das erste Eindruck-Ding, das machen wir einfach und wir tendieren dazu, dann einfach gewisse Menschen und gewissen Aussehen auch Kompetenz unterzuordnen, also quasi unterzuschieben. Und das ist ein großes Problem. Aber das kann zum Beispiel auch attraktiven Menschen passieren. Nehmen wir an, da ist ein besonders attraktiver Mann, der sehr kompetent ist, weil er, keine Ahnung, er ist Astrophysiker, aber er wird als, jetzt muss ich, oft einmal muss man sich quasi gegenteilige Bilder und Stereotype bedienen, damit man Dinge erklären kann. Aber er ist so dermaßen schien, dass eigentlich nie über seine hochgradigen Qualifikationen als Astrophysiker gesprochen wird, sondern mehr über sein Aussehen, quasi seine Nase vor seiner Doktorarbeit Gesprächsstoff ist und ist genauso logistisch.
Mhm, das stimmt, ja. Man denkt eben in die andere Richtung, dass Menschen benachteiligt werden, wenn sie eben nicht dem Idealbild entsprechen. Aber wie du richtig sagst, es kann auch genauso gut sein, dass sie zu viel dem Idealbild entsprechen und sie dann auch wieder Probleme kriegen.
Mhm.
Gehen wir noch auf den dritten Begriff ein, Bodyshaming. Der erklärt sich eigentlich auch schon von selber, aber trotzdem, können wir da eine kurze Definition oder ein Beispiel dazu haben?
Genau, Bodyshaming kann man einfach übersetzen in Körper beschämen. Das heißt, man macht einfach abwertende Kommentare zum Körper. Und ich glaube, das geläufigste Beispiel ist, wenn man über Übergewicht redet. Gerade Menschen, die übergewichtig sind, erleben es sehr häufig, dass sie wegen ihrem Ausschauen beleidigt werden oder dass der Körper kommentiert wird, dass abfällige Bemerkungen gemacht werden über das Dicksein.
Mhm.
Und das ist eigentlich ja, der Inbegriff von Bodyshaming. Mittlerweile gibt es ja auch das Fatshaming, was eigentlich halt der Großteil von dem Bodyshaming ist.
Mhm. Habest du das auch privat einmal erlebt oder auch in einem Arbeitsumfeld, vielleicht nicht unbedingt direkt bei Forum Prävention, vielleicht davor irgendwo was gearbeitet habe, wo ich es erlebt habe, dass jemand ein Betroffener von Bodyshaming war?
Ja, ich arbeite in der Fachstelle für Essstörungen und deshalb ist natürlich Bodyshaming einfach ständig ein Thema. Das Interessante ist, dass eben nicht allein die Menschen mit Übergewicht, sondern auch oft Menschen mit Untergewicht oder logisch auch wegen alle anderen Körpermerkmalen Kommentare abkriegen. Und es ist schwierig, da jetzt allem zu sagen, ist das jetzt Bodyshaming gewesen oder war das ein beiläufiger Kommentar? Aber die Sache ist die, es trifft die Leute, weil sie irgendwie als selbst getroffen werden. Wenn jemand etwas zu meinem Körper sagt, dann sagt er ja was zu mir.
Mhm.
Und ich kann ja nicht sagen, ich bin ich und mein Körper ist mein Körper, weil irgendwie ist das allem ein Teil von mir. Und egal wie schlimm der Kommentar dann objektiv zu betrachten ist, kann er dann für die Person, die es gehört hat, mehr oder weniger schlimm gehört werden. Es fällt mir kein konkretes Beispiel ein. Ja, ich denke auch, wenn man vielleicht allein sagt, soll ich dich mal rasieren? Dann ist es halt vielleicht ein nicht gemeinter Tipp, aber wenn jemand extrem, das ist eigentlich ein persönliches Beispiel, ich habe extreme Probleme mit meiner Körperbehaarung und wenn jemand zu mir sagt, du müsstest dich rasieren, dann kann ich in Tränen ausbrechen und am Boden zerstört sein, weil das mich persönlich trifft. Jemand anders, der hat sich vielleicht denken, oh, mach Steinbier, interessiert mich nicht.
Ja.
Aber ja, da ist jeder an andere Punkte anders angreifbar.
Mhm. Und es arbeitet ja ganz viel in dem Bereich. Denkt es, dass Handwerksbetriebe auf die Themen sensibilisiert sein?
Das ist total schwierig zu beantworten, also so als Generelles. Wir arbeiten mit sehr vielen verschiedenen Menschen und wir merken, es ist dann auch einfach ganz stark individuell. Also das heißt, es wird Betriebe geben, wo die Sensibilität höher ist, auch im Handwerk. Und es gibt auch im Handwerk Betriebe, wo die Sensibilität eben nicht so hoch ist. Also man kann es so pauschal gar nicht sagen. Grundsätzlich, glaube ich, kann man sagen, dass in den Themen sicher in den letzten paar Jahren mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, als es noch in die 80er, 90er, frühen 2000er war. Also wir merken schon auch durch die Arbeit eine zunehmende Sensibilität gegenüber von den Themen und wir merken auch, dass Menschen, die von den Themen betroffen sind, häufiger in Mut finden, das auch umzusprechen. Also anzusprechen, dass sie sich verletzt fühlen, anzusprechen, dass sie das übergriffig finden und so weiter. Aber wir merken auch gleichzeitig, dass es dann das Zell oft auch zu Irritation führt, weil dann eben Dinge so weggewischt werden. Weil dann halt vielleicht einmal jemand sagt, ach und was soll denn das? Und Entschuldigung Evi, jetzt nehme ich dein konkretes Beispiel, nicht wie die Evi gesagt hat, ach, wärst wegen den gut gemeinten Tipp oder wegen den Kompliment, wärst du jetzt aufregen? Und das ist natürlich eigentlich auch, also das zeigt schon die ganze Komplexität, die da ist. Das ist eben etwas, das wir gerade irgendwo auch als Gesellschaft am Lernen sein. So. Mhm. Und da machen wir noch viel falsch, so wir alle. Und das ist, ich glaube, die Definition von so einer Phase, in der man halt lernt, dass man noch Fehler macht. Aber wie gesagt, grundsätzlich, ich würde es nicht so auf Handwerker oder Handwerksbetriebe aufhängen. Mhm. Das geht uns, glaube ich, alle etwas un. Und da müssen wir alle noch einen Weg zurücklegen. Aber die Tatsache, dass wir daheim sitzen und uns zu den Themen unterhalten, ist ja schon auch ein Hinweis darauf, dass es ein vermehrtes Interesse, vermehrte Sensibilität gibt und das ist durchaus positiv.
Mhm. Alex, du hast gerade gesagt, dass momentan sehr vermehrt ist und korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich gehe davon aus, dass es hauptsächlich mit jungen Menschen arbeitet. Betreffen die Sachen, also die ganzen Kommentare gegenüber dem Körper, Catcalling und so weiter, hauptsächlich junge Menschen oder gibt es dafür keine Altersbeschränkung?
Also ich glaube, wir arbeiten schon viel mit jungen Menschen, aber wir arbeiten auch viel mit anderen, aber mit erwachsenen Berufstätigen, weil wir einfach auch viel mit Fortbildungen und so unterwegs sind. Und das betrifft eigentlich alle. Also ich glaube, es gibt auch im Alter bestimmte Bemerkungen, die sich Menschen im Alter anhören müssen, einfach weil sie alt sind. Genauso wie sich Teenager Sachen anhören müssen, weil sie Teenager sind. Oder weil sie männlich oder weiblich sind. Es gibt da nicht wirklich eine Grenze, dass man eine Menschengruppe da jetzt ausschließen kann.
Umgekehrt, oder kann jetzt alle wieder von mir selber reden und möchte das nicht über alle drüber stülpen. Aber wenn ich mir anschaue, wie viele Jugendliche, mit denen heutzutage beruflich zu tun haben, wie die drauf sein und wie die miteinander kommunizieren und wie viel Sensibilität die auch für die Themen haben, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, nein, ich bin jetzt 33, also dass ich in der Pubertät war, ist jetzt 15, 16, 17 Jahre her. Genau, und ich habe das Gefühl, in den 15 Jahren hat sich schon stark was verändert. Also das hat meine eigene Generation sicher sehr viel weniger sensibler gemacht, als es Jugendliche in Südtirol im Jahr 2024 sein.
Ich glaube, die Phänomene haben damals genauso wie heute stattgefunden. Heute redet man mehr darüber.
Ja. Mhm. Und vielleicht passieren einige Dinge auch nicht mehr, weil es schon so eine grundsätzliche Sensibilität für Themen gibt.
Die gleiche Frage nochmal in Bezug aufs Geschlecht. Ich habe das Gefühl, mit meiner Freundinnen rede ich viel mehr über die Themen, wie jetzt mit meinen männlichen Freunden. Und wir haben auch alle schon Catcalling oder irgendwas dergleichen erlebt und haben uns auch in Lernhinblick oft ausgetauscht. Ist das einfach, weil wir mehr darüber reden oder betrifft das Frauen öfter?
Also ich habe jetzt keine Statistik mitgebracht. Ich persönlich gehe schon davon aus, dass Frauen gerade beim Beispiel Catcalling schon öfter betroffen sind. Aber es ist sicher auch, dass Frauen in den letzten Jahren mehr dazu sensibilisiert worden sein, dass im Zuge des Feminismus einfach über viele solche Themen viel mehr gesprochen worden ist. Ich sage jetzt leicht Stichwort MeToo. Das war eine riesige Welle, wo jede Frau einmal gemisst hat, darüber nachdenken, ist mir das passiert oder nicht. Während es das bei den Männern einfach nicht so gegeben hat, dass Männer so stark darüber nachdenken, werde ich als Mann diskriminiert oder wo seien Dinge, die ich als Mann so nicht erleben will. Ich weiß nicht, Alex, du bist der Mann, da kannst sicher du was dazu sagen.
Ja, ich sehe da schon, also das, was du sagst, ich habe jetzt auch keine genauen Zahlen, ich würde das von der Tendenz her bestätigen, aber für mich aus gesehen ist es allein ein Symptom für etwas, was sicher noch viel tiefer liegt und soll sein, so ganz tiefgreifende, sage ich jetzt mal, sexistische Vorurteile, Stereotype, die wir als Gesellschaft einfach leben und wo Frauen, was ihr Äußeres umgeht, also quasi das Äußere von Frauen, steht darin, wie wir Frauen umschauen, sicherlich wichtiger und zentraler da, als das Äußere von Männern. Ich glaube, selten nimmt zu. Also auch quasi Männer sehen sich heutzutage stärker mit gewissen Schönheitsidealen konfrontiert. Ich weiß nicht, wie viel Prozent mehr heutzutage irgendwie dreimal die Woche zum Fitness gehen, damit sie ein Sixpack und einen muskulösen Oberkörper haben. Ich glaube, seit es in den 90er angegeben hat man sich als Mann noch mehr gehen lassen gekannt, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen. Und ich glaube, da sieht man es eben. Frauen sind ganz lang rein auf Äußerlichkeiten reduziert worden. Ihnen ist ganz lang Kompetenz abgesprochen worden. Sie sind auch so ein bisschen, ohne das jetzt, ich sage Dinge voll dazu, zugespitzt gerade, so fast ein bisschen zu Deko von Männern erklärt. Und natürlich siehst du die Auswirkungen von dem auch heute noch.
Ja, sicher. Ich meine, du kannst nicht verfestigte Gedankenmuster oder gesellschaftliche Sachen in wenigen Jahren einfach auf Seite schieben.
Also. Absolut nicht. Deswegen sage ich ja, es ist ein weiter Weg und wir sind gerade in einem Lernprozess und das wird sicher dauern und es ist ja erlaubt, Fehler zu machen, aber die Tatsache, dass wir gehen, ist ja das Wichtigste.
Wir haben davor schon kurz drüber geredet, bei deinem Beispiel, Evi. Wo zieht man denn die Grenze zwischen einem Kompliment und einem lieb gemeinten Rot und Bodyshaming? Wie du schon gesagt hast, es gibt unterschiedliche Bereiche, die unterschiedlich verletzen. Wo ist da die Grenze?
Ja, das ist eine Frage, die habe ich ganz viel auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit besprochen. Und nach Stunden von Diskussionen haben wir allem noch keine Antwort. Die einzigste Antwort ist, es gibt keine Definition. Wir können nicht sagen, der Kommentar ist Bodyshaming und der Kommentar ist ein Kompliment oder ist ein gut gemeinter Rat. Es sind zu viele Faktoren, die zusammenspielen. Es hängt der Ton voll. Wer sagt das zu mir? In welchem Kontext sagt die Person das zu mir? Wie habe ich das Verhältnis zu dem, was gesagt worden ist? Wie ich eben vorher gesagt habe, für mich ist das ein schwerer Angriff, während jemand anders sagt, ist mir egal, weil ich mit dem Thema ein Problem habe. Bei einem anderen Kommentar war es vielleicht, wenn mein Freund mir das sagt, habe ich kein Problem. Wenn mein Chef mir das sagt, habe ich ein Problem. Wie gesagt, der Tonfall, es spielen so viele Sachen mit, dass im Endeffekt bei jedem Kommentar neu entschieden werden muss, ist das jetzt ein Angriff gewesen oder ist das gar nichts so Schlimmes. Ich glaube, was wir hernehmen als Stütze, um zu entscheiden, ist das jetzt okay gewesen oder nicht, ist, dass wir sagen, es zählt nicht oder es interessiert uns nicht, was die Intention war von dem Menschen, wer es gesagt hat, sondern wie es ankommen bei dem Menschen, der es gekriegt hat. Und der Mensch, der es gesagt hat, trägt die Verantwortung über das, was er gesagt hat. Und wenn ich etwas nicht meine und es kommt schlecht an, dann kann ich sagen, Entschuldigung, habe ich nicht so gemeint und dann kann man darüber reden und man kann sich erklären und es wird in jedem passieren, dass man einmal etwas sagt, was nicht so ankommt, wie man es gern hätte. Man kann sich aber nicht entschuldigen und aus der Affäre ausziehen, indem man sagt, ja, war ja ein Kompliment, weil es ist offensichtlich nicht als Kompliment angekommen. Man kann sagen, ich habe es wirklich nicht gemeint, ich wollte ihn nicht wertieren und dann wird es halt sicher vom Gegenüber auch so angenommen. Ja, die Verantwortung bleibt leichter bei dem, was man gesagt hat und ich glaube, wenn man ein bisschen drüber nachdenken oder versuchen zu verstehen, wieso das vielleicht falsch angekommen ist, dann gehen wir schon in die richtige Richtung.
Ich würde das jetzt vielleicht nochmal mit so einem Satz einbrechen, den ein guter Kollege von uns mal gesagt hat, der mir gut gefällt und mir halt viel hilft. Und zwar ist der Satz, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. So, ohne das jetzt auch, und ich verstehe auch, Menschen möchten oft nicht, also die Intention ist da nicht die, aber wie die Evi schon gesagt hat, es ist so komplex, es gibt so viele Ebenen. Es ist die Ebene von der Beziehung, die ich mit der Person habe. Es ist die Ebene auch von der Hierarchie. So, Hierarchie bedeutet allem auch ein Machtungleichgewicht. So, wenn jemand in der Hierarchie über mir steht, dann hat er eine gewisse Macht über mich. Und ihr habt gesagt, als Stufe, als Ebene, Diskriminierung hat irgendwas mit einer Handlung oder Nichthandlung zu tun. Das heißt, wenn du mich fragst, wo ist zum Beispiel jetzt bei Lukismus, wo wird es schwierig, dann sage ich, wenn eine Person deshalb einen Job machen darf, weil sie so kompetent ist, wie sie kompetent ist, sondern weil sie so ausschaut, wie sie ausschaut und umgekehrt. Und bei Bodyshaming natürlich genau das Gleiche. Also das hat irgendwas mit Sorgen, mit Tieren, mit Nicht-Tieren, mit Nicht-Sorgen zu tun. Und das, was die Evi davor gesagt hat, das möchte ich jetzt einfach nochmal wiederholen und unterstreichen, weil ich es so wichtig finde, wir haben es ja davor schon gehabt. Wir alle haben ein subjektives Empfinden und ein subjektives Wahrnehmen, wurde es jetzt gewollt oder wurde es keine? Wurde es übergriffig, wurde es nicht übergriffig? Und ein bisschen auf ins Hochen müssen wir und auch annehmen, dass wir jemanden verletzt haben. Und ich merke, in ganz vielen Situationen, egal ob ich mit jungen Menschen oder mit erwachsener Arbeit, dass sehr oft schwieriger ist, als man meint und sehr verstehe, weil ich spüre das auch bei mir selber. Weil oft hat es auch gar nicht quasi, oft ist es auch so ein bisschen der Ärger, dass man selber was falsch gemacht hat. Und man ärgert sich eigentlich dann oft nicht über den Mensch, der sich über das Falschgemachte beschwert, sondern man ärgert sich in erster Linie über sich selber, dass der Fehler überhaupt passiert ist. Deswegen das annehmen zu lernen, Kritik annehmen zu lernen, aber auch irgendwo eine Fehlerkultur zu machen, zu sagen, hey, das ist jetzt, ich möchte deponieren, das hat mich gestört, bitte nimmer. Und die andere Person akzeptiert das. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Fundamentales, dass wir uns gegenseitig zuhören.
Mhm. Ich denke, dann hängt es auch in der Hinsicht ein bisschen davon ab, wie der Gegenüber die Kritik zurückbringt. Dementsprechend, glaube ich, kann man es ja anders oder leichter aufnehmen, weil wir es schon gesagt haben, wenn ich blind für eine Sache bin und die für mich nicht belastend ist und ich das sage und der Gegenüber ist verletzt und schießt dann zurück, dann bin ich auch wieder verletzt. Also ich glaube, da ist voll schwierig, da Dings zu finden.
Ja, hängt aber auch damit zusammen, dass natürlich Betroffene, verletzte Menschen sich schwer die Entsetzung. Also nehmen wir mal an, ich bin sehr stark verletzt aus irgendeinem Grund, egal welcher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mit dem auch schwer, Kritik so zu formulieren, dass sie dann nicht verletzend ist. Also dünnes Eis. Also auch quasi von der betroffenen Person sich dann zu erwarten, sie möge doch quasi ihre Wut bitte dezent und konstruktiv dann an mich zurückgeben, ist vielleicht auch ein bisschen...
Verstehe, ja, aber man kann natürlich in den zweiten Moment, natürlich, wenn ich mich beruhigt habe.
Natürlich, Herr Gerd, ich sage gleich, es soll halt nicht die grundsätzliche Erwartung sein, aber ich verstehe vollkommen, was du meinst. In einem zweiten Moment, und vielleicht ist das auch ein guter Tipp, Sache mal vielleicht ein bisschen okay lassen, nicht in der ärgsten Wut reden. Manchmal lässt sich selber nicht vermeiden und ich werde es jetzt an jemanden vorwerfen. So. Aber wenn es möglich ist, dann vielleicht kurz warten und einfach Dinge ansprechen.
Mhm. Ich glaube, für uns alle ist das logisch, wenn es um Bodyshaming oder Lokismus geht. Wenn wir jetzt nochmal aufs Catcalling gehen, dann kann jetzt ja jemand sagen, weil ich dir jetzt schön ein Kompliment mache oder noch ein Pfeif, ich meine ja Leiesbüste, also ich sage ja leid, dass du wunderschön. Wieso kann das die Person voll verletzen, wenn das passiert? Oder was löst das mit der jungen Gitsch aus, wenn die da vier geht und da rufen jetzt drei andere bis nachher?
Ja, ich glaube, es ist einfach die Frage, ich weiß auch gar nicht, was da so verletzend ist gerade, aber ich will es einfach nicht und das passiert mir ständig. Und dann denke ich mir so, das nervt. Kein's es, das bitte lassen. Dann logisch, wahrscheinlich landet es dann bei irgendeinem, der das vielleicht das erste Mal getan hat. Dann ist der Wutausbruch, weil es schon fünfmal passiert ist. Und dann denkt er sich so, ja, aber ich wollte ja ein Kompliment machen. Und geht dann gleich in die Verteidigungshaltung oder denkt, oh mein Gott, das ist jetzt eine Furie. Fühlt sich dann selber angegriffen. Ich glaube, im Endeffekt hat jeder und jede in jedem Moment die Möglichkeit zu entschärfen, wenn man gerade irgendwie das schafft zu checken, okay, da sind wir gerade jetzt total in der Wut. Wir können zu jeder Zeit sagen, okay, stopp. Da ist offensichtlich was schiefgegangen, da war eine Grenze, die überschritten worden ist und wir müssen das jetzt anders handeln. Welche Grenze überschritten wird, gerade beim Catcalling? Für mich ist es einfach die Sache, dass ungefragt in der Öffentlichkeit der Körper kommentiert wird oder eben auch sexualisiert wird, wenn es gerade jetzt zum Beispiel das Nachpfeifen ist. Wo ich mir so denke, nein, ich gehe einfach durch die Stadt. Ich bin kein sexuelles Wesen in dem Moment, wo ich durch die Stadt gehe.
Ja.
Und ich will auch nicht als solches betitelt werden vor alle anderen.
Mhm. In Fall, wenn jetzt jemand denkt, bah, das passiert nicht so oft, dann kann er mal eingeben, YouTube, Catcalling, dann kommen die Videos, wo junge Gitschen sich den ganzen Tag filmen. Ich glaube, das bekannteste ist, wo ein Gitsch durch New York geht und dann sieht man, wie oft ihr eigentlich nachgerufen wird und wie oft sie das erlebt. Einfach damit man oft ein bisschen ein Gefühl kriegt, dass das schon vorkommt und es kommt auch bei uns da vor.
Ich glaube, vielleicht eine Geschichte, die es für Männer ein bisschen veranschaulich macht, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, Kim, jetzt erzähle ich es einfach. Also, ein sehr, sehr guter Freund von mir ist homosexuell. Und ich war mit meinem Freund das ist jetzt echt schon ein paar Jahre her, aber wir waren miteinander, weil er mich gefragt hat, ob ich mitkommen will, in Berlin auf einer Party, in einer Bar für homosexuelle LGBTQ-Menschen. Und da war super, super schöner Abend. Wir haben uns da bestens unterhalten. Aber da habe ich als Mann das erste Mal die Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn die Männer, die du nicht kennst, umquatschen. So, und beim ersten Mal kommt einer und sagt, ah, hallo, was bist du für ein schöner Mann? Und du denkst, ah, oh, logisch bin ich ein schöner Mann. Und, und du denkst dir, ja super. Und dann vergärt der Abend und es kommen öfter dann junge Männer und stellen sich vor und laden die auf ein Bier rein. Und das erste Bier, was du ausgeben kriegst, ist auch, vielleicht kannst du halt sogar so als Zwischenerfolg, weil du weißt ja, wird eh nichts und soll dir ein Bier ausgeben, dann trinkst du das Bier magari auch noch mit. Und dann werden es viermal und fünfmal und sechsmal und siebenmal und so beim achten Mal, hättest du unten denken, man weißt, ich habe eigentlich gerade mit meinem Kollegen geredet. Das interessiert mich gerade nicht, ob du mit mir ein Bier trinken willst. Und dann merkst du auch, boah, je besoffener die Menschen werden in dem Raum, also je unkontrollierter der Alkoholkonsum ist, desto öfter, also in gehäufteren Rhythmen, werde ich ungesprochen und das Ansprechen wird auch allerweil zutraulicher und die, so jetzt die Annäherungsversuche mit vergehender Zeit offensiver. Und irgendwann denkst du, ich habe jetzt gerade gar keinen Bock mehr drauf. Und das hat nichts damit zu tun, das nervt einfach. Also das vielleicht sogar, wenn das ab und zu herrscht, ich glaube, also das als Frau, so das objektiviert werden, stelle ich mir irgendwo schlimm vor. Aber eben auch, wie du sagst, die Häufigkeit. Wenn das selten passieren täte, dann könnte man das eh nur ignorieren. Aber je häufiger so etwas passiert, und ich glaube auch, als Frau leck, oder das ist mir bezogen, das stelle ich jetzt als Frage so im Raum. Ich glaube, je häufiger, und es ist ja nicht so, dass du da ein Tagespensum hast, sondern das wird ja quasi im Laufe deines Lebens, bist du da alleweil öfter ungepfiffen worden oder ist dir was nachgeschrien worden und so weiter und so fort. Es ist ja mega anstrengend. Sie nicken übrigens. Das ist ein auditives Medium, die Frauen in der Runde nicken.
Ich muss ganz lachen, dass du das Beispiel bringst, weil ich tue tatsächlich...
Weil, Entschuldigung, ihr habt dann das erste Mal gedacht, ah, so geht's wahrscheinlich. Und ihr habt dann auch Frauen darauf angesprochen und dann gesagt, geht's dir... Also meine zwei, drei besten Freundinnen haben gefragt, geht's Enke eigentlich so, wenn es ausgeht? Und sie haben gesagt, ja. Die ganze Zeit, Alter. Die ganze Zeit. Du weißt nicht, wie nervig das ist.
Ich bringe eben das Beispiel oft auch mit meinen heterosexuellen Freunden, wo ich so wenn es passiert, dass sie von einem homosexuellen Mann angemacht werden oder so, dann sage ich, jetzt weißt du mal, wie ich mich oft fühle. Und dann sagen sie all mein Argument, ja, aber das ist ja ein Mann, ich will ja nichts von dem. Und dann sage ich, ja, aber der Mann, der mich gerade umgemacht hat, von dem will ich auch nichts. Und sem ist aber irgendwie anscheinend egal, weil ich sollte ja, könnte ja, dürfte ja etwas von ihm wollen, weil ich heterosexuell bin. Aber de facto will ich nichts von ihm. Und ich glaube, dann ist es egal, ob ich hetero oder homosexuell bin. Wenn ich nichts von dem will und er hört nicht auf zu bamsen, dann nervt es halt. Und das versuche ich eben auch oft in die Männer so darzustellen, dass ich stell dir vor, eben, der Mann macht die und du willst nichts. Das blockt dann aber allem damit ab. Ja, aber das ist ja ein Mann. Ja, und aber dann, dass du das auch so erlebt hast, bestätigt mir jetzt.
Und wir reden jetzt im Grunde gerade von einer Ausgehrssituation, aber dann stellt er das mal einfach in der Öffentlichkeit und total dekontextualisiert vor. So von Leuten, die absolut nicht in deinem Alter sein. So, und da ist Macht, also wir haben ja davor von Macht geredet und was Macht macht. Das sind Männer, die sind unter Umständen, oder auch Frauen, die sind unter Umständen älter als du, ja. Die sind unter Umständen stärker als du, die sind unter Umständen in der Gruppe und du bist allein. Das macht was mit Menschen. Das ist nicht cool, weil es ist was anderes, als wenn mir eine mir zugetraute Person, mit der ich ein enges Verhältnis in einem sicheren Raum ein Kompliment macht, oder ob das Kompliment von einer Gruppe von Personen von irgendwo hey, geschrieben wird. Das macht einfach einen Unterschied. Der öffentliche Raum ist kein Safe Space.
Mhm, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall cool gewesen, jetzt einmal die Erfahrungen als Mann zu hören, wenn es auch nochmal gleich geht.
Ja, mir hat es auch geholfen.
Gibt es überhaupt irgendeinen gerechtfertigten Grund, wieso ich von jemandem im Körper kommentieren darf?
Ich darf da mal direkt ausschießen, wenn ich danach gefragt werde. Also wenn ich jemanden frage, schau mal, stört mir die Hose oder was haltest du von, keine Ahnung, dem Körperteil, dann kann man ja auch seine Meinung äußern. Prinzipiell darf ich auch sagen, wir sind jetzt da nicht die sagen, das darf man nicht. Oder so, wir wollen nicht in Moralapostel spielen und sagen, ab heute darf man keine Kommentare zum Körper mehr machen. Aber wir wollen einfach einmal die Frage in den Raum stellen, für was denn? Was bringst du dir und wieso können wir es nicht einfach sein lassen?
Alex?
Ja, ich kann dem fast nichts hinzufügen. Also wie gesagt, wir sind nicht die Kommentare-Polizei. So, heil soll es auch wirklich nicht sein. Und ich hoffe, den Eindruck haben wir nicht gemacht. Heil war mir ganz, 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 ganz wichtig. Es geht nicht darum, was darf man nicht. Und das ist, glaube ich, auch noch nie gegangen. Die Frage ist, hat das einen Mehrwert? Und wenn die Antwort nein ist, dann, ja okay, Mehrwert im Sinne von, bringt das jetzt jemand etwas? Vor allem in einem beruflichen Kontext finde ich diese Frage wichtig. Nehmen wir an, macht der Evi jetzt ein Kompliment zu ihrem Körper oder irgendein anderes Kommentar, dann ist die Frage, mit welcher Absicht? Also bringt das die Evi beruflich weiter? Vermutlich nicht. Hat das in irgendeiner Maßnahme, die wir gerade dienen, führt das dazu, dass die Aufgabe schneller erledigt wird oder so? Bringt das in so einem beruflichen Verhältnis zueinander etwas? Okay, jetzt haben wir ganz viele Nase gehabt. Dann ist halt wirklich die Frage, okay, warum sage ich es dann? Dann geht es leih um mich. Und dann ist es ja kein Kompliment mehr. Ein Kompliment war ja dann für die andere Person.
Mhm.
Oder so verstehe ich Komplimente.
Ja, ja.
Also Komplimente sind etwas, von dem die komplimentierte Person ja im besten Fall etwas hat. Aber auch da, das ist etwas, was ich volle Sport, ich glaube erst während der Kampagne und der Respect Everybody Kampagne so richtig verstanden habe, weil ich mit Enk diskutiert habe und ich gesagt habe, ja, das wird komplex zu kommunizieren, dass auch Komplimente zum Körper nicht unbedingt die schlauste Idee sein. Weil Menschen denken ja, Komplimente seien was Gutes und manche Menschen freuen sich auch über Komplimente. Aber dann sind wir noch, wie ich es gesagt habe, ja, aber wir sitzen oft mit Menschen in Beratungen und diese Menschen leiden an einer Essstörung und die Gründe für Essstörungen sind vielleicht oft einmal nicht leid, dass du quasi gefettshamed worden bist oder dass es andere Formen von Bodyshaming gegeben hat in deinem Leben, sondern auch, dass du ungehabt hast, für dein Äußeres Komplimente zu kriegen und weil du vielleicht gerade in einem Moment warst, wo du dich sonst nicht so wertgeschätzt gefühlt hast, hast du halt das Gefühl gehabt, jetzt, oder verzeih mir, wenn ich das falsch erkläre, oder weil du gerade so schaust.
Nein, du hast recht.
So die Leute dann das Gefühl haben, okay, ich kriege jetzt vielleicht, beruflich läuft es gerade schlecht oder in der Schule läuft es gerade schlecht oder irgendwie Konflikte in der Familie. Aber jetzt gerade habe ich für meinen wirklich gut gebauten Körper ein Kompliment gekriegt und dann fange ich an, wie kann ich noch mehr Komplimente kriegen und fange dann an, quasi mich leih mehr auf das zu konzentrieren, weil ich quasi gemerkt habe, okay, andere Leute wertschätzen mich und dann versuche ich quasi das, was an mir gewertschätzt wird, noch mehr zu unterstreichen, noch mehr betonen, damit die Wertschätzung einfach noch mehr wird.
Ich würde das gerne ein bisschen zusammenfassen oder ein bisschen kurz fassen.
Danke.
Wir reden brutal viel über Körper und wir kommentieren brutal viel unsere Körper, ins eigene Körper, die Körper von Stars, die Körper von anderen, die vorbeigehen oder von Arbeitskollegen oder von wen auch immer. Und das tun wir, weil wir es so irgendwie gelernt haben. Das ist ein Smalltalk-Thema, wie das Wetter reden über Körper. Die Frage ist aber, ist uns das wichtig? Weil, wenn wir so viel darüber reden, dann müsste es ja eigentlich wichtig sein. Und wenn ich aber die Leute frage, was schätzt du an deine Freunde, was schätzt du an deine Partner und Partnerinnen, dann kommt selten oder vielleicht an vierter, fünfter Stelle irgendeine Äußerlichkeit, aber eigentlich sind andere Themen, die für uns zählen. Wenn wir aber ständig andere Menschen wegen ihrer Äußerlichkeiten Anerkennung geben oder eben sie abwerten, dann kriegt das eine Wichtigkeit in unserem Leben oder kann es eine Wichtigkeit kriegen, die es eigentlich nicht verdient. Weil unser Körper ist nicht da, um schön zu sein. Unser Körper tut jeden Tag so viel für uns. Er schnauft, er verdaut, er bringt uns von A nach B, er schwitzt. Er hat so viele Funktionen. Er ist auch Spüren, Fühlen, Gefühle genauso wie die Sinne. Und die Sachen geraten in Vergessenheit, weil wir die ganze Zeit leider darüber reden, wie Körper ausschauen. Und eben im Extremfall haben wir dann Menschen bei uns in der Beratung sitzen, die an einer Essstörung erkrankt sind, weil unter anderem, das ist jetzt nie der Hauptgrund, aber weil eben das Ausschauen von Körper ein zentraler Aspekt von Leben geworden ist. Und weil Gewicht ein zentraler Aspekt von Leben geworden ist und sich der ganze Tag leider um Seil rennt. Und Seil ist schade, weil es gibt viel schönere und wichtigere Dinge im Leben als das Ausschauen von Körper.
Und mit unserer Kampagne Respect Everybody wählt es genau auf das hinweisen, oder?
Genau, wir wollen sagen, wir brauchen eigentlich keine Körperkommentare und wir wollen eigentlich auch eine klare Grenze ziehen und sagen, nein, wir wählen keine Körperkommentare.
Mhm. Alex, willst du uns ein bisschen was zu der Kampagne erzählen?
Boah, ich glaube tatsächlich, dass die Evi selber machen soll, weil sie so viel jetzt, vor allem auch noch aktuell, so viel einarbeitet in die Kampagne. Ich kann es vielleicht umreißen mit so ein paar Daten, so ein paar ganz grobe Daten. Wir haben vor, mittlerweile ist es glaube ich 2 Jahre her, haben wir uns mit dem Thema umgekippt zu beschäftigen, also im Jahr 2022, haben wir jetzt eben die Möglichkeit gehabt, jetzt gleich kurz zur Erklärung für uns, die Evi arbeitet bei Informprävention bei der Fachstelle für Essstörungen und ich arbeite in Form Prävention für die Fachstelle Gewalt. Sie kümmert sich um Prävention von Essstörungen, um Prävention von Gewalt. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, boah, weil ich arbeite ganz viel zu dem Thema Mobbing, Cybermobbing und die Evi hat es eh schon gesagt, sie arbeitet ganz viel zu dem Thema Körperbilder. Und wir haben einfach miteinander als Fachstellen gesehen, unsere Themen um wahnsinnig viel miteinander zu dienen, weil ganz oft passiert es eben, dass Menschen bei ihnen in der Beratung sitzen, die haben leider Erfahrung mit Mobbing oder Cybermobbing gemacht, die haben leider Erfahrung mit Bodyshaming gemacht, die haben Erfahrung mit Catcalling gemacht, die haben Erfahrung mit Lookismus gemacht und in den Menschen geht es jetzt schlecht. Und natürlicherweise sind das nicht die einzigen Faktoren, weil es schon in allem multifaktorielle Probleme sein, aber das ist eine Schraube, an der wir tatsächlich drehen können. Da können wir abstieren. Und dann haben wir gesagt, okay, wie machen wir das besprechbar? Und dann auch mit Lungomare einen ganz tollen Partner gehabt, der das quasi kreativ umgesetzt hat, der schönen Fotos gemacht hat, der coolen Grafiken gemacht hat. Aber der Gedanke hinter unserer Kampagne ist wirklich der so, wir leben in einer Welt, wo Körperbilder und quasi das Körperliche und die Wertschätzung von Körper eine sehr, sehr einnehmende, sehr, sehr zentrale Rolle spielt, wie die Evi schon gesagt hat. Und wir versuchen mit dieser Kampagne, und die Evi wird jetzt gleich noch ein bisschen ins De facto reingehen, in das, was passiert ist und was allem noch passiert, wir versuchen dem so ein bisschen ein Gegenbild gegenüberzustellen und entgegenzustellen, um da einfach ein bisschen eine Sensibilität zu schaffen.
Ja, genau. Unsere Kampagne ist im Frühjahr diesen Jahres in Südtirol auf die Bühne gegangen. Wir haben 20 verschiedene Leute abgelichtet und Zell in 20 verschiedene Orte. Einfach, um genau das darzustellen, um zu sagen, es kann jeden betreffen und es kann auch an jedem Ort passieren. Wir haben verschiedene Berufsfelder gewählt, wir haben Freizeitstätten gewählt und eben auch Menschen jeden Alters. Und ja, die Plakate sind dann versehen worden mit dem großen X und die Leute haben alle mit den Händen so ein X gemacht, um eben die Grenze darzustellen. Das X ist ein starkes Symbol, was einfach Stopp sagt. Und das Stopp steht eigentlich vor unsere Körper. Wir wollen das Stopp praktisch wie ein Schutzschild verwenden, dass die Kommentare abprallen lässt. Aber gleichzeitig ist logisch der Sinn von der Kampagne nicht leid, dass wir die Kommentare abprallen, sondern dass wir alle einmal über die Kommentare nachdenken und hoffentlich weniger machen. Und einmal, wie gesagt, ich glaube, wir alle, während wir die Kampagne gemacht haben, sind wir selber auch ins Denken gekommen und sind in Situationen eingefallen oder auch passiert, wo das nachher nochmal veranschaulicht wird oder bewusst wird, wie oft wir eigentlich Kommentare machen. Und ich sage mir, weil wir, die eigentlich da jetzt gelernt im pädagogischen Bereich oder die Psychologen, wie viele von unsere Kollegen sein, eigentlich ja sensibilisiert sein müssten und es eigentlich auch sein, passiert uns auch noch, dass wir Kommentare machen. Ja, wir wählen aber, dass wir darüber reden und dass wir uns Fragen stellen, wie wir viele schon gestellt haben heute beim Podcast, dass wir aufmerksam sein und Lösungswege finden, damit einfach Menschen nicht unter die Kommentare leiden müssen oder weniger darunter leiden müssen und dass damit wir alle ein bisschen ein Feingefühl dafür kriegen und auch spüren, okay, vielleicht war das jetzt nicht so angebracht oder vielleicht sollte ich mich doch für das entschuldigen, vielleicht habe ich den falschen Nerv getroffen.
Mhm. Auf jeden Fall richtig, richtig eine coole Kampagne. Wenn wir jetzt aber wirklich konkret reden, also wenn jetzt jemand das Gefühl hat, dass jemand bei seiner Arbeit, bei seinen Kollegen schlecht behandelt wird oder eben Kommentare zum Körper ausgesetzt ist. Wir kommen jetzt konkret für einen anderen einstehen. Also was kann man da jetzt wirklich machen, um Zivilcourage zu zeigen, aber gleichzeitig sich nicht selber in Schussfeld zu bringen?
Also ich denke, was du ansprichst, ist effektiv ein großes Thema. Ich glaube, es gibt viele Situationen, wo man merkt, meinen Arbeitskollegen, meiner Arbeitskollegin geht es vielleicht gerade nicht so gut. So, und ich möchte dann aber selber jetzt nicht so ins Fadenkreuz geraten. Ich glaube, viele geht es so. Und ich glaube, man kann es in unterschiedliche Schritte denken. Ich glaube, Punkt 1 ist, was man machen kann, und was man machen darf, ist, man kann die Person mal drauf ansprechen. Und die Person mal fragen, wie es ihr damit geht und der Person signalisieren, hey, ich bin für die da. Weil ich glaube, ganz viele Personen haben das Gefühl, allein zu sein, weil Menschen nicht wissen, wie sie es richtig ansprechen. Und in dem Fall ist die Antwort auf die Frage, wie spreche ich das richtig an, indem ich es ansprich. Also quasi, indem ich nicht drüber rede. Heißt ganz, ganz wichtig, dann kann man natürlich, wenn man möchte, die Person auf verschiedene Beratungsmöglichkeiten hinweisen, die es zum Glück bei uns in Südtirol ja gibt. Wir haben eine Gleichstellungsrätin, wir haben eine Antidiskriminierungsstelle, wir haben ein Frauenbüro, die arbeiten alle ganz spezifisch zu den Themen und können dann auch Informationen geben, wenn das jemanden von den Zuhörerinnen oder Zuhörern interessiert. Wir kennen die Webseiten von den ganzen Stakeholdern, oder nennen wir sie, oder für die ganzen Menschen, die in den Bereichen arbeiten, auch gerne in die Beschreibung von der Folge einitieren. Und dann denke ich, ist selbst schon mal viel so, dass man Personen motiviert, sich in irgendeiner Form Hilfe, Beratung zu holen und dass man vielleicht einmal mit der Person drüber spricht, wenn sie das denn möchte. Gell? Weil da geht es auch immer darum, was will die Person eigentlich und wie geht es mit der Person, mit der Situation. Und wenn man es selten gemacht hat, also wenn man sich mit Arbeitskollegen, Arbeitskollegen gehört hat, kann man dann vielleicht überlegen, ob es auch ein guter Schritt war, entweder gemeinsam oder wenigstens Arbeitskollege, Arbeitskollegin zu motivieren, dass man dann vielleicht einmal mit einem Arbeitgeber, mit der Arbeitgeberin spricht. Also absolut, weil der Arbeitgeber hat in diesem Sinne auch irgendwo eine Verantwortung und natürlicherweise leidet unter solchen Dingen auch das Betriebsklima und wenn wir es jetzt einbrechen wollen auf, sag ich jetzt mal, gröbere Dinge, wo jetzt nicht leid zwischenmenschliche Sachen geht, aber unter einem schlechten Betriebsklima leidet auch die Produktivität. Es kann in keiner für die Parteien kann da ein Interesse haben, so, dass das weiterhin so gemacht wird. Und deshalb sollte man sich darum kümmern. Und ich möchte auch sagen, dass in Betrieben, wo solche Dinge passieren, dass sich solche Haltungen leider oft ausbreiten. Also so quasi schlechtes Betriebsklima und vor allem das nicht gute Handeln von schlechtem Betriebsklima kann dann auch dazu führen, dass es erst 2 Menschen betrifft und dann betrifft es 4 und irgendwann dann seien es 8 oder 10 Leute oder wie viel der Betrieb dann halt hat und Sell kann nicht Ziel sein und Sell kann auch nicht im Interesse von einem Arbeitgeber, von einer Arbeitgeberin liegen.
Mhm. Und was wäre jetzt eurer Meinung nach der beste Schritt von einem Arbeitgeber? Also wenn jetzt Mitarbeiter zum Arbeitgeber kommt, wie reagiert der am besten drauf? Weil der kann ja jetzt auch viel falsch oder viel richtig machen.
Ich möchte vorher noch was zu deinem ergänzen. Ja. Ich glaube, also sicher deine Schritte einmal Hilfe anbieten und den Arbeitgeber informieren, sein sicher, kann ich so unterschreiben. Ich glaube aber oft besteht auch die Möglichkeit, das direkt anzusprechen. Es hängt davon ab.
Entschuldigung, ich wollte also falls man jetzt probiert, das nicht ansprechen will, waren das die Schritte gewesen. Sorry, das vielleicht dann das nicht richtig erklärt. Danke für die Ergänzung.
Ja, eben, ich denke, logisch hängt es davon ab, wie brenzlig die Situation ist oder ob man sich das auch getraut oder was auch immer. Aber wenn man es schafft, das anzusprechen und vielleicht eben auch gerade mit der Hilfe von anderen Arbeitskollegen, wenn man sagt, schau, eigentlich mag ich das nicht oder eben als erwachsene Person, dass ich einmal zusammenhuckt und das Thema auf den Tisch bringt und einmal eine Grenze setzt, dann gehe ich davon aus, kann oft viel auch schon entschärft werden, ohne dass dann eben sicher immer der Arbeitgeber kann und soll vielleicht auch davon erfahren, aber wenn man es direkt lösen kann, ist oft die angenehmere Variante, als wenn es über den Arbeitgeber geht. Logisch tragt der Arbeitgeber aber schon die Verantwortung über das Klima, was am Arbeitsplatz herrscht und der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, sollte schon ein Auge dafür haben auch. Und wenn solche Sachen eben auffallen, dann wird Joe, wie vorher schon gesagt hat, das ansprechen.
Und Entschuldigung, weil du mich gefragt hast, wie soll der Arbeitgeber handeln? Jetzt kommen wir ja aus der Prävention und deshalb muss ich gleich am Anfang sagen, idealerweise war logisch, wenn es gar nicht so weit kommt. Mhm. So. Und ich glaube, es hat was mit Haltung zu tun und auch damit, wie man Haltung kommuniziert. Das heißt, okay, ich habe einen Betrieb, ich beschließe als Arbeitgeber und das ist meine Haltung. So, von dem gehe ich jetzt mal aus. Und dann kann ich aber viel dazu tun, indem ich das logischerweise erstens vorlebe. So, vielleicht ist es auch schon mal die eine oder andere Problematik. Nicht, wenn Arbeitgeber, Arbeitgeberin das nicht vorlebt, dann können wir da, hätte ich natürlich auch ein großes Problem. Aber, oder haben wir gar nicht angefangen zu reden. Indem ich es vorlebe, aber dann auch kommuniziere das. Steht das bei mir auf der Webseite? Wenn jemand bei mir bei einer Bewerbung vorstellig wird, kommuniziere ich ihm das. In die meisten Unternehmen oder in viele Unternehmen gibt es allerweil häufiger Onboarding-Prozesse, wo Mitarbeiter ganz, ganz viele Informationen vermittelt kriegen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und dann ist die spannende Frage, ist das Teil von meinem Onboarding-Prozess? Als Arbeitgeber, als Arbeitgeberin, wenn ich einen Betrieb habe, habe ich mich dann schon mal mit der Frage auseinandergesetzt. Habe ich einen Handlungsleitfaden für wie ich mit solchen Dingen umgehen möchte. Habe ich nicht nur einen Handlungsleitfaden für die Intervention, sondern auch einen Handlungsleitfaden für die Prävention. Also wie habe ich mir überlegt, wie ich die Themen kommuniziere? Habe ich mir mit dem Team vielleicht auch partizipativ überlegt, wie wir gemeinsam etwas dafür dienen können, dass die Themen schon im Vorfeld angesprochen werden und schaffe ich auch ein Klima, ein Arbeitsklima, wo quasi nicht nur die Sensibilität da ist, wenn es zu spät ist, sondern wo eine Sensibilität von Anfang an kommuniziert wird und wo auch kommuniziert wird, dass drauf geschaut wird und auch, ich sage jetzt einmal, auch in der Personalakquise so ein bisschen das einfach mitgeteilt wird, transparent gemacht wird, dass das Werte vom Betrieb sein.
Mhm. Ich denke, da ist auch ganz wichtig von den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, dass sie in der Hinsicht auch offen sein und das kommunizieren, weil ich bin der Überzeugung, dass es ganz oft so sein wird, wie in den Schulen auch, dass die Sachen passieren, wenn jetzt der Chef vielleicht nicht in unmittelbarer Nähe ist und er bestimmte Sachen oder die Chefin eben nicht mitkriegt. Und deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man auch zueinander oder füreinander einsteht.
Ich glaube, ich habe so ein bisschen das plakative Beispiel im Kopf von den Bauarbeitern auf dem Bau, wo dann der eine sagt, oh, ist nicht so muckis, und der andere fühlt sich dann, oder will schon damit trainieren gehen oder so. Und dann frage ich mich so, wenn der Chef dabei ist, lacht er blöd oder sagt er, ma, das muss jetzt nicht sein? Und das sind oft eben, glaube ich, auch so Kleinigkeiten, die schon die Haltung vermitteln und die klarstellen, ist das da erwünscht oder nicht? Ist das eine Sache, die wir da tolerieren? Oder hat es da nichts zu suchen? Und eben, ich denke, das ist es, was ganz viel ausmacht. Wie handle ich die kleinen Situationen? Wie gehe ich mit denen um und wo setze ich eine Grenze?
Mhm. Wir haben ja schon geredet, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Man muss sich selber allem wieder auf die Nase fassen und vor der eigenen Haustür kehren. Gibt es irgendwie so einen Tipp oder irgendetwas, wo man sich selber einmal versuchen kann zu überlegen? Weil wie gesagt, es gibt Themen, die einfach für den man einfach blind ist, weil man selber in dem Bereich einfach keine Erfahrungen gemacht hat und das dann auch einfach für denjenigen jetzt nicht belastend sein kann. Wenn man zum Beispiel es nirgends hernehmen von der Körpergröße, wenn jetzt jemand zu mir herkommt, boah, du bist aber groß, dann belastet mich das nicht. Ich weiß, ich bin groß und das passt, aber ich denke über das nicht nach und dementsprechend kommt das jetzt vielleicht in meiner Welt nicht vor, dass das jetzt belastend sein kann. Für jemand anderes kann genau die gleiche Aussage ja extrem belastend sein. Gibt es da irgendeinen Tipp oder irgendeinen Rotschlag, den es ins geben könnt oder in die Zuhörer geben könnt, wie man da einfach ein bisschen einen Filter reinigen kann oder ein Sieb, damit das nicht mehr passiert oder so gut wie möglich vermieden wird.
Ich würde auch sagen, wie geht das Sprichwort? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ist manchmal ein guter Tipp. Ich meine, wir haben alle so unsere Vorstellungen im Kopf und dann kommen, schießen so Kommentare rein und dann kann man manchmal einfach einmal den Kommentar im Kopf halten und dann nicht aussprechen und dann ist auch nichts passiert. Und gleichzeitig werden wir sicher oft einmal müssen ins Fettnäpfchen treten, um es überhaupt zu sägen. Und dann ist es passiert und dann hängt, glaube ich, auch viel davon ab, oder dann nicht gleich glaube ich, sondern dann hängt viel davon ab, wie gehe ich nachher damit um, wie manage ich die Situation. Und wenn ich in die Leute dann zuhöre und wenn ich mir die Lebenswelten und Lebensrealitäten von den anderen Leuten anschaue und versuche zu verstehen, dann werden da mit der Lebenserfahrung all mehr Filter reinkommen, wo ich sage, ah, siehst du, das ist auch etwas gewesen. Das habe ich vorher nicht gewusst. Und am Ende vom Leben werden wir allem noch nicht alles wissen. Und selbst passt auch. Aber ja, wenn wir aufmerksam sein, dann lernen wir dazu und dann verbessern wir unser Verhalten hoffentlich dementsprechend oder können das anpassen.
Die umgekehrte Frage, wie schaffe ich es, mich selber zu stärken, damit ich resistenter gegenüber Kommentaren bin, dass ich sie nicht zu viel an mir dran lasse? Also gibt es für das einen Tipp, in dem Fall, wenn ich jetzt Opfer bin, was kann man da tun, damit man sagt, okay, kann ich mir selber das untrainieren, damit es nicht mehr so verletzend ist für mich?
Ja, es ist eine schwierige Frage. Total und eine schwierige Frage. Aufgabe auch.
Ich glaube, beim Suchen wir jetzt ein bisschen Verantwortung bei den falschen Leuten. Also ich möchte auf keinen Fall, dass Betroffene von solchen Phänomenen unheben, jetzt auch noch an sich selber umzudoktern und zusätzlich zum Gefühl des Schmerzes auch noch so die Ebene drüber hauen, ja, vielleicht bin ich nicht naiv irgendwo falsch, sondern auch noch die Art, wie ich drauf reagiere, dass man es jemand vorwirft, ist falsch. Also deshalb schwierig so zu antworten. Ich glaube, generell wichtig, dann Dinge gut kommunizieren zu können und irgendwie Möglichkeiten zu finden, nicht um auszuhalten, sondern vielleicht auch um solche Frustrationen irgendwie abzuleiten, im Sinne von Möglichkeiten schaffen, wie man drüber reden kann, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen, Dinge für sich dienen, die einen gut dienen, so ein Gespräch mit jemandem suchen, aber jetzt so eine klassische Abhärtung im Sinne von
Elefantenhaut.
Genau, also hell, ich bin mir gar nicht sicher, dass es sowas gibt.
Ja, sicher nicht als Pauschallösung.
Ja.
Ich denke, es gibt verschiedenste Wege, um zu lernen, besser mit solchen Situationen umzugehen. Und da gibt es auch verschiedenste Tipps. Mir fällt eben, wie du auch sagst, eines ist sicher, sich vor Augen zu führen, dass das, was die anderen sagen, einfach nicht in meiner Verantwortung liegt. Ich kann nicht, wenn jemand zu mir etwas Gemeines sagt, dann tut mir es halt weh. Aber ich kann nicht ändern, dass der Mensch das Gemeine gesagt hat. Und eben, wie du sagst, da kann ich nicht jetzt mir die Verantwortung aufbürgen und versuchen, mich anzupassen an die Vorstellungen von allen anderen, weil in alle wäre es dachte mir recht machen, sondern eher zu schauen, was brauche ich, damit es mir gut geht, damit ich so schwierige Momente auch möglichst gut überstehen kann. Unabhängig davon, was die schwierigen Momente noch sein. Aber eben da, das ist die Frage, die große Frage des Lebens irgendwo. Nicht? Da gibt es für jede Person andere Strategien und manche brauchen vielleicht eben mehr soziale Kontakte, andere sagen, sie brauchen auch mal eine Zeit für sich, um mit dem klarzukommen oder. Nicht? Da kann man jetzt nicht pauschal sagen, tu das und dann bist du befreit von jedem. Dann hast du dein Schutzschild und die Kommentare prallen ab. Mhm. So funktioniert es leider nicht.
Wenn ich in die Stereotype glaube, dann schaue ich definitiv nicht aus wie Tischlerin. Und das ist auch, wenn jetzt im privaten Kontext mir jemand fragt, was ich beruflich mache, und ich sage, ich bin Tischlerin, dann schaust du immer, lachst mir große Augen an. Hier, du bist Tischlerin, du schaust gar nicht aus wie Tischlerin. Deswegen meine Frage, wie schaut denn eine Tischlerin aus?
Darf ich die kurze Gegenfrage stellen? Ja. Ich bin jetzt voll frech. Und zwar fragst du manchmal noch, wie sich Menschen eine Tischlerin vorstellen?
Ab und zu, aber meistens wird das dann mit einem Scherz so getan.
Ah, okay. Ja, eben spannend.
Ich hätte eben auch gerade gesagt, weil wenn du sagst, die Leute sagen, du schaust gar nicht aus wie eine Tischlerin, wie soll ich auf das reagieren? Dann hätte ich als Vorschlag eben gebracht, frag einmal noch, wieso, wie schaut eine Tischlerin aus? Ja. Weil dann ist dann eben meistens,
ich weiß auch nicht.
Eben, dann merkt man auch, wie unbewusst und wie alltäglich wir solche Sachen einfach sagen, ohne da jetzt groß drüber nachgedacht zu haben. Wir sagen es einfach, weil es gerade kommt und nachher denkt man so, ja okay, aber wie soll eine Tischlerin ausschauen? Keine Ahnung, vielleicht halt mit dem Gewand, was in der Tischlerei unhast, statt man es erkennen, aber ist ja klar, dass du es in der Freizeit nicht anhast.
Genau.
Deswegen, ja.
Also, ich weiß auch nicht, fällt da einfach ein Sogmehl in die Haare? Weißt, so
von vielleicht sollte ich mal drauf achten.
Ja, vielleicht soll einfach als Konzept. Nein, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun und vielleicht kann man das jetzt nutzen, ganz kurz, um so ganz kurz über Stereotype zu reden. Nicht? Was, bei mir haben wir oft gesagt, was ist Stereotype, 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 und nie erklärt, was das ist. Stereotyp ist einfach so eine generalisierte Überzeugung. Ich mache allem gern, um es zu erklären, in verschiedensten Zielgruppen. So gern, das habe ich mal in der Schulklasse gemacht, das war voll interessant. Mehrmals sogar. 15 Leute reinguckt, das passiert öfters.
Jetzt schweifst du aber ab.
Ja, nein, ich muss ja jetzt erklären, weil das hilft wirklich. Vielleicht kannst du die Zuhörer mitprobieren. Und dann sage ich einem, okay, stell dir bitte jetzt gerade einen Franzosen oder eine Französin vor. Und dann zähle ich bis 3 und dann so, sagst du bitte das erste Wort, das dir einfällt. Und dann zähle ich so, 1, 2, 3 und dann so 14 bis 15 Leute in einer 15-köpfigen Gruppe.
Künstlermütze.
Ja.
Ich hätte jetzt auch Baguette gesagt.
Genau. Die Efi ist natürlich die Ausnahme von der Regel. Wer hätte das gedacht? Genau. Aber es ist dann tatsächlich so, dass 15 Leute sagen dann Baguette. Warum ist das so? Wir kriegen gewisse Bilder. Also das hat nichts damit. Also, weil man muss ja sagen, das ist ein klassischer Stereotyp, also eine generalisierte Überzeugung. Es gibt weder die Gruppe, die Franzosen oder die Französinnen. So. Ja, es gibt mehrere Millionen Menschen, die leben in Frankreich, aber die sind alle sehr, sehr unterschiedlich und Individuen und dann kommt es noch dazu, so ein paar von denen sind vielleicht glutenintolerant, ein paar von denen mögen kein Brot, ganz, ganz viel. Und dann aber trotzdem haben wir ganz oft das Bild transportiert gekriegt, von wie schaut ein Franzose, eine Französin aus, und ganz oft, das sind Bilder aus der Werbung und Bilder aus Filmen, und irgendwie ist da allem irgendwo ein Baguette-Schalm mit dabei. Da das Kappel, was die Efi sagt, so ein Basken, so ein schwarzes Baskenmützchen und magari noch so ein gestreiftes Oberteil. Und das sind so klassische Stereotype. Und für Stereotype kennen wir aber nichts dafür. Also Stereotype sind da. Unser Gehirn braucht Stereotype. Unser Gehirn verarbeitet in jeder Sekunde Millionen von Informationen, Millionen von Sinnesinformationen. Und um die ganzen Informationen überhaupt greifbar zu machen, weil so leistungsfähig sind sie nicht, unsere Gehirne, müssen sie sich halt einteilen in Kategorien. So.
Und Schubladen.
In Schubladen. Und die Schubladen sind da, aber das ist so ein bisschen das von der Natur gegeben, von der Kultur gefüttert Prinzip. Also ja, wir haben eine gewisse Tendenz, das zu machen, aber ganz viel Wert zugefüttert. Und genau das brichst du ja in dem Moment. Das löst die Irritation aus, wenn du die fragst, ja, wie stellst du dir die Schleifer? Leute kennen es da nicht, also kennen es da nicht genau sorgen. Wie gesagt, wir kennen für Stereotype nichts dafür. Wir brauchen Stereotype sogar, um in Alltag bestreiten zu können, also quasi ohne das Schubladendenken und das Clustern war viel zu viel. Aber das darf man auch durchaus hinterfragen, vor allem wenn es dann für andere Menschen nervig wird. Mhm. So, wie es jetzt für die quasi nervig ist. Der Trost ist so, Menschen machen es wahrscheinlich nicht besser, weil du entsprichst halt quasi nicht diesem Stereotyp. Aber wir haben ja davor schon gehört, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Deswegen,
genau.
Schwieriges Thema.
Kann man abschließend sagen, dass die Aufklärung zu einem respektvollen Umgang auch der Schlüssel ist, um mit Klischees aufzubrechen?
Es ist eine Schraube von vielen, an der wir dran sind.
Ja.
Gibt es zum Abschluss auch noch einen Tipp oder ein Buch, einen Lehrgang oder einen Podcast, den ihr zu dem Thema noch mit auf den Weg geben willst, dass man es...
Das ist voll spannend. Das sind tatsächlich mehrere große Themen, um die es da geht. Wenn sich Menschen gern einlesen möchten und noch was zu den Themen hören, wir haben auch auf unserer Webseite zu den Themen Materialsammlungen. Ich würde sagen, am besten verlinken wir eigentlich die wieder, ohne jetzt Dinge nennen zu müssen. Und vielleicht kann man auch nochmal die im Bücherbestand in unserer Bibliothek im Forum checken. Bei uns gibt es nämlich eine Fachbibliothek zu allen möglichen Themen und vielleicht findet man auch da was wir euch als Leseempfehlung darunter schreiben, was es dann eventuell auch bei uns in der Bibliothek holen kannst.
Perfekt. Und möchte es zum Abschluss sonst noch ein bisschen loswerden oder in unsere Hörer und Hörerinnen mit auf den Weg geben?
Ich habe nichts mehr.
Ja, wir schütteln gerade bei den Kopf. Ja. Danke.
Danke, genau. Danke für die Einladung und für das nette Gespräch.
Danke auf jeden Fall, Enke. Es war ein sehr aufschlussreiches Gespräch. Viel Stoff zum Nachdenken. Ich glaube, für alle, die im Podcast gekocht haben, auf jeden Fall ein richtig spannendes Thema, das eigentlich nicht so alltäglich ist und trotzdem extrem wichtig ist und viel alltäglicher werden sollte. Dementsprechend nochmal ein riesiges Danke, dass ich keine Zeit genommen habe, dass ich mit mir darüber geratscht habe. Und wenn sonst noch jemand Fragen dazu hat oder Hilfe braucht oder irgendetwas dazu sagen möchte, kann er uns gerne schreiben und wir leiten es dann an euch weiter.
Gerne.
Super. Danke.
Gerne. Dankeschön.
Danke dir.